Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» die Ohnmacht zu Nepal nach der Sturzflut.
Oh mein Gott, Mario! Mario, back, get out, back!
So etwas haben die Menschen im Himalaya-Gebiet noch nie erlebt. Vor einer Woche hat eine gewaltige Flut im Grenzgebiet zwischen Nepal und China ein Schneisen vor der Zerstörung hinterlassen. Sie hat mehr als 900 Menschen getötet, mehrere Tausend werden immer noch vermisst.
The government of Nepal has mobilized all available resources and efforts in its disposal, with particular attention to people who remain missing, including both Nepali and foreign nationals.
Die Not in der Region ist riesig und gleichzeitig fragen sich die Menschen, wie man eine solche Katastrophe künftig verhindern kann. Was sind genau die Ursachen für die Sturzflut? Warum hat man so etwas nicht voraussehen? Welche Rolle spielt China in dem Ganzen? Und wie geht es jetzt weiter? Wir wollen heute ganz nüchtern angehen, und zwar mit dem Thomas Hahn. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger aus Delhi über Süd- und Südostasien und ist auf Nepal gereist. Heute erzählt er uns davon in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hallo Thomas.
Hallo.
Thomas, ich würde gerne mit einem Titel anfangen, wo du diese Tage über einen Kommentar gesetzt hast. Die Katastrophe, die mache ich fassungslos, aber das lange eben nicht. Warum?
Ja, Fassungslosigkeit, das ist so eine Regung in der Sackgasse, oder? Man schaut was an, man kann es irgendwie nicht so richtig begreifen und staunt und wundert sich, ist erschrocken. Und dann geht man relativ schnell zur Tagesordnung über. Aber ich glaube, hier im Speziellen bei dieser Sturzflut in Nepal ist es schon wichtig, dass man den Kontext mitbedenkt und dass man sich über den Horror dieses Ereignisses Gedanken drüber macht. Denn wir haben es hier schon mit einer Katastrophe zu tun, die ein Symptom für eine veränderte Natur ist, die mit der Erderwärmung zu tun hat. Und das sollten wir nah an uns herankommen lassen und nicht einfach nur sozusagen aus so einer simplen, wenn auch gut gemeinten Betroffenheit heraus.
Mm. Lass uns die Sturzflut zuerst einmal ein bisschen begreifen. Was ist am Mittwoch letzte Woche genau passiert?
Also soweit wie man es bisher weiß, ist es so gewesen, dass aus hoher Höhe im nepalesischen Teil des Himalaya eine Gletscherzunge abgebrochen ist, die Felsen mitgenommen hat auf ihrem Weg ins Tal. Es war ziemlich lange unterwegs, also so 1200 Meter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ist dann stehen geblieben in einem Flussbett. Und in diesem Flussbett entstand dann so ein natürlicher Damm durch diese Lawine. Und hinter diesem natürlichen Damm hat sich der Fluss, ein Nebenfluss des Butikoshi, Flusses, eben aufgestaut auf der chinesischen Seite. Und irgendwann hat dieser natürliche Damm eben nicht mehr standgehalten. Und dann hat sich diese ganze Mischung aus Wasser, Eis, Felsen, Schlamm entladen in dieses Tal hinein, das ja sehr eng ist und dadurch nochmal den Effekt verstärkt. Und dadurch, dass auch so viele Felsen in dieser Flutwelle waren, hat das eben eine Kraft angenommen, die man so in dieser Gegend noch nicht kannte. Also das ist keine normale Flut gewesen, so es regnet viel und dann ist eben viel Wasser im Tal und so, dann steigen die Pegelstände. Das war es nicht, sondern es ist ein Ereignis aus der Dynamik des Berges gewesen und hat dann durch ungünstige Konstellationen eben zu Kräften geführt, denen dieses Tal nicht standhalten konnte.
Was sicher auch zu der eingangs erwähnten Fassungslosigkeit beigetragen hat, sind einfach auch die Videos gesehen, wo man gesehen hat, wie die Menschen davor springen und versuchen irgendwie, sich in Sicherheit zu bringen.
Oh mein Gott, Mario! Mario, back, get out, back!
Was wissen wir Stand heute über die Opfer- und Vermisstenzahlen?
Also das Letzte, was ich gelesen habe, war 950 und immer noch 4.400 Vermisste. Es gibt auch knapp 10.000 Gerettete. Das sollte man vielleicht auch nicht verschweigen, weil hier Rettungskräfte wirklich Tag und Nacht am Rande der Erschöpfung wahrscheinlich arbeiten, um Menschen zu retten. Aber es ist eigentlich fast sinnlos, jetzt schon wirklich von den konkreten Opferzahlen zu reden, weil wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, wie viele Menschen dabei jetzt wirklich gestorben sind. Es werden wahrscheinlich am Ende Tausende sein.
Was wissen wir Stand heute über die Ursachen von dieser Sturzflut?
Ich meine, wir haben ja jetzt geschildert, was dazu geführt hat, also diese abgebrochene Gletscherzunge, und die ganz korrekten Wissenschaftler, die sagen jetzt, wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, was genau, ob jetzt der Klimawandel wirklich direkt einen Einfluss genommen hat und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also dieses Ereignis hat es so noch nicht gegeben. Es hat zu tun mit einer neuen Dynamik im Himalaya. Diese neue Dynamik hat etwas damit zu tun, dass ein Gletscher aufgetaut ist, dass Permafrost taut, dass also der Fels poröser wird. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also man braucht nicht so viel Fantasie, um zu sagen, das hat eben was tatsächlich zu tun mit der Erderwärmung, mit steigenden Temperaturen. Dann kann man jetzt noch meinetwegen, wenn jetzt irgendjemand möchte, diskutieren, ob das der menschengemachte Klimawandel ist oder irgendwie eine natürliche Erderwärmung. Aber im Endeffekt muss man einfach mal feststellen, also die Temperaturen steigen, und das führt im Speziellen im Himalaya, aber natürlich auch in den Alpen dazu, dass sich die Natur verändert und dass Berge poröser werden, dass Gletscher abbrechen und dass eben das passieren kann, offensichtlich, von dem niemand bisher ahnte, dass es so in dem Maße passieren kann.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, oder? Dass die Berge wegen Klimawandel instabiler werden. Das beschäftigt uns auch in Europa sehr stark. Der auftauende Permafrost, zum Beispiel in der Schweiz, ein Riesenthema, weil es schon mehrere Felsstürze gegeben hat, die mit dem zusammenhängen. Wie gut wird das im Himalaya beobachtet? Also hat man auf dem Radar gehabt, dass dort der Gletscher abbrechen könnte?
Tja, das ist die große Frage. Also es ist ja so, die Alpen sind ja eigentlich eine Wirtschaftsregion, wenn man ehrlich ist. Also so, ich glaube, es gibt kein Gebirge, das derart gepflastert ist mit Skigebieten, Tourismusorten und bewirtschaftet wird von Wohlstandsnationen, Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland. Also deswegen, die Alpen sind ja sehr gut beobachtet, weil ja auch da sehr viele Leute leben im Himalaya. Der Himalaya ist eben eine ganz andere Dimension. Es ist ein viel, viel höheres Gebirge. Es ist geprägt von Anrainern, die eben keine Wohlstandsnationen sind. Also Nepal, Bhutan, dann im Norden China, das ja zwar im Grunde eine Wohlstandsnation jetzt mittlerweile ist, aber eben andere Zugänge zur Welt hat sozusagen, andere politische Ideen im Kopf hat. Und deswegen ist es eben wahrscheinlich so, dass im Himalaya noch nicht genug drauf geachtet wird und noch nicht genug drauf geachtet werden kann, was da jetzt genau passiert. Also ich meine, es ist ja schon interessant, dass sozusagen die Erkenntnisse über das, was passiert ist, hat man aus Satellitenbildern und aus Kameraaufnahmen von, ich weiß nicht, Extrembergsteigern oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das bedeutet ja im Endeffekt, dass Behörden dieses Gebiet so in dem Maße noch gar nicht gepflastert haben oder ausgestattet haben mit Sensoren oder mit Kameras oder regelmäßig da gucken, was da eigentlich passiert. Also das ist ja in der Schweiz wohl eben offensichtlich genau der Fall. Also dass man eben schon sehr genau weiß, also welches Dorf man evakuieren muss, wenn der Berg sich entsprechend bewegt. Aber es ist eben auch durch diese Dimension so viel schwieriger. Ja, also jetzt da die Schuldigen zu suchen, im Sinne, ob man das jetzt, diese spezielle Katastrophe hätte verhindern können oder früher warnen müssen, ist eben sehr schwierig, weil wir sehen ja, aus welcher Höhe dieser Gletscherzunge abgestürzt ist. Wir sehen diese enorme Kraft. Und möglicherweise sind eben die Nachbarn im Himalaya auch schlicht und ergreifend noch nicht so weit, diese Dimensionen zu erfassen. Und ich schätze mal, dass durch diese Katastrophe sich das auch sehr ändern wird. Das ist sicherlich der ultimative Weckruf gewesen. Also man kann die Folgen der Erderwärmung im Himalaya nicht auf sich zukommen lassen.
Du bist während respektive nach der Sturzflut in Kathmandu gewesen. Nimm uns kurz mit, was hast du dort für eine Situation getroffen?
Ich bin ja gar nicht wegen der Sturzflut nach Kathmandu gereist, und das war ein reiner Zufall. Also ich war wegen zwei ganz anderen Themen da eigentlich. Und ich habe das zunächst einmal überhaupt nicht mitbekommen. Ich hatte an dem Tag einen anderen Artikel abzugeben und habe da in einer kurzen Nacht, also beziehungsweise lange Nacht, den halt geschrieben und dann abgegeben. Und irgendwann sagte schon die Redaktion, es könnte sein, dass uns da diese Flut da in Nepal interessiert. Und man schaut dann so ein bisschen widerwillig vielleicht erstmal drauf, weil man sich denkt, naja, was kann denn das schon sein? Und dann habe ich erst gesehen, wie groß das wirklich ist. Und im ersten Moment, wenn man durch Kathmandu gegangen ist, hat man zunächst einmal nicht so viel mitgekriegt. Aber wenn man dann am nächsten Tag zum Beispiel an das Universitätskrankenhaus in Kathmandu gegangen ist, da waren dann eben schon viele Angehörige, die gehofft haben, dass sie dort Informationen bekommen über vermisste Verwandte, Informationsstand der Polizei. Da waren schon erste Aushänge zu Vermissten, weil man eben Verletzte zu diesem Krankenhaus gebracht hatte, aber wohl auch schon erste verstorbene Opfer. Und das war eine sehr bedrückende Stimmung teilweise. Also ich kann mich erinnern, dass da eine Frau saß, völlig apathisch, saß die da auf so einer Bank und wurde getröstet von anderen Frauen, weil natürlich die menschliche Dimension schon am Tag danach enorm war. Also bevor man überhaupt richtig begriffen hatte, was genau passiert war, hatte man eben begriffen, dass so viele Menschen in den Tod gerissen hat, wie man im ersten Moment noch gar nicht begreifen konnte. Und das war für die Angehörigen natürlich wahnsinnig schwer.
Dazu kommt eben die grosse Ungewissheit von so vielen Vermissten. Du hast es anfangs gesagt, über 4'400 gelten jetzt noch als vermisst. Was treibt die Menschen vor allem um, die du mit ihnen geredet hast in Kathmandu?
Also zunächst einmal natürlich die konkrete Sorge um die Angehörigen. Dann muss man natürlich sagen, in den Katastrophengebieten geht die Katastrophe natürlich in gewisser Weise weiter, weil es geht um die Frage der Versorgung und wie man da jetzt lebt, wie man sich neu orientiert. Dann sind ja viele Wasserkraftwerke zerstört worden und die Wasserkraftwerke haben meistens Tunnelanlagen und unterirdische Maschinenhäuser, in denen Menschen verschüttet worden sind. Da warten auch Familien immer noch, ob die gerettet werden können. Und die Zeit wird jetzt natürlich langsam knapp. Also das muss ich jetzt da irgendwas tun, sonst wird dann irgendwann auch der Sauerstoff knapp und so. Naja, und dann ist es natürlich so, also wer informiert ist, ein junger Mensch ist und jetzt vielleicht das Glück hat, keine Angehörigen verloren zu haben, macht sich möglicherweise durchaus auch Gedanken über die größeren Dimensionen und was das eigentlich bedeutet für dieses Land. Diese Erderwärmung führt eben zu was, das sieht man jetzt. Und wer informiert ist, wer gebildet ist und weiß um diese Zusammenhänge, macht sich natürlich Gedanken über die Zukunft und ob die Regierung in der Lage ist, da irgendein Konzept dagegen zu finden. Also das sind dann die ganz großen Gedanken, die ich aber, wie gesagt, eher den Leuten zuschreiben würde, die jetzt nicht ganz akut betroffen sind von den Auswirkungen der Krise.
Unter den Vermissten sind ja auch viele ausländische Staatsangehörige, die zum Wandern oder zum Betten auf Nepal gegangen sind. Glaubst du, das hat einen Einfluss darauf, wie jetzt weltweit auf die Katastrophe geschaut wird und auch geholfen wird?
Ja, das glaube ich natürlich. Also so tickt die Welt natürlich, dass jeder im Grunde zunächst einmal guckt, oh, sind da Leute von uns betroffen und so. Das ist ja auch ganz menschlich und ganz natürlich und muss auch so sein wahrscheinlich. Ich meine, ist ja klar, dass die schweizerische Regierung oder die deutsche Regierung, dass die schon auch die Verantwortung hat zu schauen, sind da jetzt Landsleute, müssen wir in unseren Sphären da jemanden benachrichtigen oder trösten oder entschädigen oder wie auch immer. Aber ich würde schon auch mal sagen, die Dimension dieser Flut ist derart groß, dass dann irgendwann schon von Seiten informierter Medien und von Seiten neutraler Organisationen, Vereinten Nationen und so weiter, man erkannt hätte, dass das jetzt nicht eine normale Katastrophe ist. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ich will mir das auch einfach nicht vorstellen, dass jetzt sozusagen die internationale Community nur auf diese Katastrophe starrt, weil da eben viele Menschen auch aus Amerika und aus Indien und China waren. Also das ist ja im Übrigen sowieso, also auch nicht nur eine Krise, die Nepal betrifft, sondern das ist ja eine Krise, die im nepalesisch-chinesischen Grenzgebiet angefangen hat. Der Gletscher war ja wohl auf nepalesischem Gebiet, aber der Fluss, der dann sozusagen diesen natürlichen Damm durchbrochen hat, ist eben auf tibetischem Gebiet. Und deswegen hat es eine internationale Dimension, die die Weltmacht China durchaus sehr befassen muss.
Aber es zeigt also ein bisschen die Verletzlichkeit von China letztendlich, oder?
Ja, genau. Also ich würde mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber das zeigt möglicherweise, dass China die Dimensionen der Veränderungen im Himalaya noch nicht so ganz begriffen hat und im Zuge dieser Sturzflut, die ja wahrscheinlich eher natürliche Ursachen hat, als jetzt sozusagen ausgelöst wurde durch irgendwelche Bauarbeiten oder durch irgendwelche menschlichen Aktionen in dem Gebiet. Trotzdem ist natürlich die Sturzflut auch ein Anlass gewesen, auf China zu gucken und was China da eigentlich in Tibet macht. Und der Himalaya ist ein sehr sensibles Gebiet. Wenn man da unbedacht rumhämmert, dann kann man da eben Dinge auslösen, die man vielleicht nicht beabsichtigt hat, die aber trotzdem so sind. Und dadurch, dass China in der Kommunikation nicht unbedingt sehr zuvorkommend ist, um es mal vorsichtig zu sagen, gibt es da relativ viel Misstrauen und da weiß man eben nicht so ganz genau, ob die Chinesen mit ihrem Weltmachtanspruch und mit ihrem unbedingten Anspruch auch auf Tibet und ihren ganzen Projekten, ob sie da nicht der Natur dieser Region sehr schaden.
Aber was du ansprichst, ist, dass China sehr schaut, was gegen aussen kommuniziert wird oder was eben nicht kommuniziert wird. Glaubst du, die Rolle von China wird in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr so ein bisschen hinterfragt aufgrund von dieser quasi Nicht-Kommunikation?
Ich glaube, so eine Weltmacht wie China lässt sich ja eigentlich nicht wirklich hinterfragen. Das ist ja das große Problem. Also die Kritik, die gibt es schon lange. Es ist teilweise auch ein bisschen das Problem, dass die Kritik auch ein bisschen politisch motiviert ist. Also zum Beispiel Indien und China verstehen sich ja nicht sehr gut. Und es gab ganz schnell sozusagen aus China und auch möglicherweise auch aus gewissen nepalesischen Kreisen sozusagen die Behauptung, dass China schuld sei an dieser Katastrophe. Das ist natürlich jetzt nicht zielführend in dem Moment. Aber ja, also es wäre schon wichtig, dass begriffen wird, dass das jetzt keine Katastrophe ist, die dazu geeignet ist, jetzt irgendwie sich selber reinzuwaschen oder zu verteidigen oder sozusagen irgendwas zu zensieren, was passiert ist oder so, sondern dass es jetzt hier schon um eine gemeinsame Anstrengung gehen muss, zu verstehen, was im Himalaya eigentlich passiert. Also ich meine, speziell Nepal ist natürlich da schon sehr angewiesen, auch darauf, dass man dem Land hilft. Das ist ein kleines Land, das ist ein armes Land. Das ist ein Land, das ohnehin in einer sehr schwierigen geografischen Lage liegt. Und nicht umsonst hat der Außenminister praktisch offiziell erklärt, dass Nepal jetzt nicht mehr nur um Hilfe bittet, sondern wirklich Entschädigung fordert von den Industrienationen, weil diese Katastrophe eben so noch nie da war und deswegen auch kaum vorstellbar ist, dass das nicht eine Folge des Klimawandels ist. Und China sitzt da absolut mit in der Verlosung. Also, dass sich die Parteidiktatur Peking da nicht beteiligen möchte, obwohl sie explizit in dieser Region wirtschaften möchte und ja auch gegen alle Widerstände von Exil-Tibetern behauptet, dass das ihr Gebiet ist. Das erfordert natürlich schon auch, dass China sich jetzt hier einbringt und dafür sorgt, dass die Menschen südlich von ihrer Einflusssphäre nicht weiter Schaden nehmen.
Wie reagiert denn auf der anderen Seite die Regierung in Nepal? Die ist ja noch relativ jung, oder?
Ja, die Regierung von Nepal ist gerade mal 5 Monate im Amt und hat einen sehr, sehr jungen Premierminister, der vor der Sturzflut große Verwunderung ausgelöst hat, weil seine Arbeitsmoral so ein bisschen seltsam ist. Also der kümmert sich nicht so ums parlamentarische Protokoll, er macht nur ganz kurze Kabinettssitzungen, der angeblich spielt er gerne am Computer und gibt keine Interviews, interessanterweise auch keine Pressekonferenzen. Also er tritt in sozialen Medien von Zeit zu Zeit auf, aber ist eigentlich nicht so richtig präsent für eine Figur, die als großer Hoffnungsträger gesehen wurde. Ist das sehr, sehr enttäuschend für die Menschen in Nepal. Und jetzt in der Sturzflut postet er jeden Tag auf Facebook, aber er ist auch weiterhin nicht wirklich präsent. Das ist etwas seltsam. Aber präsent sind durchaus seine Minister und die sind auch zwar die Älteren, interessanterweise, der Außenminister, der Wissenschaftsminister. Und die machen schon Aussagen, die meines Erachtens von Belang sind, wie eben zum Beispiel der Außenminister, der dann sagt, also wir fordern jetzt Entschädigung, das ist eine Klimawandelfolge, wir haben sowas noch nicht gesehen, das ist ein Himalaya-Tsunami, den man nicht unter normalen Naturkatastrophengesichtspunkten sehen kann.
So we ask the world to support this, take climate change as one of the major challenges. That people of Nepal are one of the major victims of the changing climate and its impact. So we request a global community also to come together to preserve a Himalayan ecosystem.
Und was ich schon das Gefühl habe, ist diese Rettungsaktionen, die Nepal koordiniert und der Nepal auch schon absteckt, wann Hilfe benötigt ist und wann man vielleicht besser mal sagt, lass uns bitte lieber selber in diese engen Schluchten reinfliegen mit unseren Helikoptern, dass nicht jedes Hilfsteam, das jetzt gerne mitmachen möchte, irgendwie da die Versorgungswege verstopft. In der Beziehung habe ich aus meiner Perspektive, ich bin jetzt nun kein Fachmann für so Katastrophenschutz, leider, aber habe ich das Gefühl, dass sie einen sehr vernünftigen Job machen und dass wirklich sehr viel getan wird, um den Menschen zu helfen. Die Frage ist halt dann, diese Forderung nach Entschädigung, das ist ja schon mal ein guter Schritt, aber es braucht jetzt natürlich schon auch ein Konzept, wie man mit dieser sich verändernden Natur umgeht. Da hätte ich jetzt in diesen sehr jungen Premierminister nicht unbedingt das Vertrauen. Obwohl er nicht nur ein Ex-Rapper ist, sondern auch ein studierter Bauingenieur. Aber da habe ich irgendwie gerade nicht so das Gefühl, dass der sich mit seiner Persönlichkeit auch einbringt in den Diskurs.
Wenn wir ganz am Schluss nochmal auf Kathmandu zurückgehen, wo du mit vielen Menschen geredet hast, was glaubst du, was brauchen sie, was braucht die Region, um jetzt auch die unmittelbare Katastrophe irgendwie zu verarbeiten und nach vorne zu schauen?
Ich glaube, dass die Menschen, die Angehörige verloren haben, jetzt zunächst einmal natürlich den Frieden brauchen, den man im Kummer braucht. Die Menschen, die in den Katastrophengebieten sind, und das ist ja Kathmandu nicht. Kathmandu ist ja unberührt, also man merkt gar nichts in Kathmandu. Es ist so schön wie immer und interessant wie immer und die Leute gehen ihren Geschäften nach wie immer. Aber in den Katastrophengebieten gehen jetzt die Weiterungen halt der Katastrophe, machen sich bemerkbar. Die Menschen brauchen Hilfsgüter und Lebensmittel und Medikamente und man muss sich vorstellen, das spielt sich ja alles extrem schwierig zugänglichen Gebiet ab, also zwischen zerklüfteten Bergen und schroffen Schluchten und so. Also die Leute brauchen konkrete Hilfe. Aber dann ist halt schon auch, und auch das hat ja der Außenminister gesagt, man möchte natürlich auch vermeiden, dass jetzt die Wirtschaft total wegbricht. Man hat 9 Wasserkraftwerke verloren. Das ist ein irrsinniger Schlag natürlich gegen die nepalesische Wirtschaft. Viele Touristen sind zu Tode gekommen. Betroffen sind ein Pilger- und Trekkinggebiet. Also das ist schon sehr hart. Und der Außenminister sagte eben, wenn man Nepal jetzt wirklich helfen möchte, dann indem man jetzt nicht Angst bekommt vor Reisen nach Nepal, sondern eben weiter dieses Land besucht und damit hilft, dass die Wirtschaft weiterläuft. Man möchte diesem Aufruf gerne folgen. Und es ist auch wahr, es gibt natürlich weiter ungefährliche Gebiete und gerade Kathmandu, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Und es gibt ja auch Regionen, die nicht in den Bergen sind in Nepal, die wirklich schön sind und sehr interessant. Insofern kann man dem Aufruf folgen, aber es ist ganz so einfach dann eben auch nicht. In dieses sehr beliebte Trekking- und Pilgergebiet kann man jetzt de facto nicht. Aber es gibt schon Regionen in Nepal, die rentieren sich zu besuchen und die kann man auch weiterhin besuchen. Mag sein, dass das für Nepal auch eine psychologische und wirtschaftliche Hilfe wäre, wenn man die Nepal-Reise, die man geplant hatte, möglicherweise ein bisschen ändert, aber sie nicht komplett absagt.
Danke, Thomas, für das Gespräch.
Gerne.
Der Thomas Hahn hat gemeinsam mit unserer China-Korrespondentin Lea Sahai eine sehr eindrückliche Reportage aus dem Grenzgebiet von Nepal und eben auch von China ausgeschrieben. Wir verlinken euch die im Episodenbeschrieb. Dort findet ihr auch eine Einschätzung von einer ETH-Glaziologin, die die Sturzflut von Nepal mit anderen Ereignissen, wie zum Beispiel die Platte im Wallis, vergleicht. Das war es von «Apropos» für heute. Diese Folge hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.